In der heutigen Episode des Corvus Corax Podcasts geht es um eine Auseinandersetzung mit dem Transhumanismus. Falls euch die Episode gefällt, dann schaut doch in die Beschreibung. Ansonsten viel Spaß! Damit herzlich willkommen zur 21. Episode des Corvus Corax Podcasts. Heute geht es um den Transhumanismus, was vielleicht für den einen oder anderen überraschend sein könnte, weil ursprünglich war geplant, eine Episode über Slavoj Žižeks Buch The Sublime Object of Ideology zu machen. Dagegen habe ich mich dann entschieden. Bei einer Umfrage waren Žižek und Hegel gleich auf, deswegen hätte ich auch fast ein Video über Hegels Auseinandersetzung mit Spinoza gemacht. Aber dann fiel mir spontan ein, Transhumanismus, warum nicht? Das ist doch mal ein Thema, wo viele eine sehr ähnliche Meinung haben und du deine Zuhörerschaft aktiv reduzieren kannst. Also werde ich das jetzt auch tun. Ich werde mir heute ein paar Ideen von TranshumanistInnen geben und zuvor mal kurz auf etwas Geschichte eingehen. Dabei möchte ich jetzt erst einmal zwischen dem Transhumanismus unterscheiden, der auf Human Enhancement zum Beispiel abzielt, auf Kohlenstoffbasis, und dem sogenannten Silikontranshumanismus, um den es uns gehen wird. Kleine Notiz am Rande, heutiges Getränk ist eine Mischung aus Sprudelwasser und dem der Gelbe von Pfanner, das ist dieser Zitronenphysalis-Tee. Ich habe versucht, meine Notizen mal etwas anders anzulegen, allerdings hat das zumindest für den Zweck eines Podcasts mehr schlecht als recht geklappt, weshalb es eventuell ein paar Sprünge geben wird. Transhumanismus ist an sich auch ein sehr, sehr, sehr umfangreiches Thema inzwischen, dem ich hier weder vollkommen gerecht werden kann noch möchte. Ich will hier nur ein paar Gedanken äußern, die hoffentlich zu weiterem Denken anregen können. Für jeden mit Neugier empfehle ich für den Start zwei meiner Quellen, die anderen, beziehungsweise alle Quellen findet man in der Beschreibung. Diese beiden sind zum einen The Transhumanist Reader von Moore and Vitamore, das sind die beiden Editor, und zum anderen Max Schnettgers Transhumanistische Mythologie. Eine sehr gute Arbeit. Blicken wir zuerst einmal in die Geschichte und verfolgen die Elektrifizierung des Lebens zu seinem Ursprung zurück. Eine Anekdote besagt, dass der italienische Arzt und Forscher Luigi Galvani in den 1790ern gerade dabei war, einen Frosch zu sezieren und mitten beim Froschschenkel drin war, als seine Elektrisiermaschine am anderen Ende des Raumes plötzlich Funken erzeugte. Eine kurze Zwischeninfo für alle, die keine Elektrisiermaschine kennen. Eine Elektrisiermaschine war eine recht große Maschine, die durch Reibung elektrische Kräfte in Form von Funkenschlägen freisetzen konnte. Trotz der qualitativen ontologischen Differenz zwischen Froschschenkel und Elektrisiermaschine reagierte der Froschschenkel auf die Elektrizität und fing ganz zum Überraschen Galvinis an zu zucken. Für uns heute natürlich selbstverständlich, aber man überlege, im 18. Jahrhundert, wo das Naturverständnis noch vollkommen anders war, ein erschreckendes Erlebnis. Dies lässt sich als Beginn der Lebenswissenschaften unter dem meditativen Paradigma der Elektrizität feststellen. Dadurch wurde quasi die kartesianische Fleischmaschine abgelöst und die philosophisch-materialistische Naturvorstellung rückte immer weiter in den Mittelpunkt. Springen wir ein wenig in der Zeit. 200 Jahre später, in den 1990ern, brachte ein australischer Künstler namens Stellark diese ursprüngliche Zufallszuckung in die Welt des Menschlichen, indem er verkabelt und halbnackt auf eine Bühne trat und zur Überraschung und zum Schock seines Publikums seine Arme von einer fremden Macht kontrollieren ließ. Der Elektrizität. Der Mensch des 20. Jahrhunderts wurde zum Frosch des 18. Doch wollen wir mal schauen, ob wir auch wie der Frosch im warmen Wasser sind, denn ich bemerke, dass er langsam lebendig gekocht wird. Ich meine, gut, bezüglich des Klimas sind wir das zum Teil, aber in einem anderen Kontext jetzt. Auch heutzutage werden solche Experimente durchgeführt und das Unheimliche daran, die Teilnehmerschaft fühlte sich nicht ferngesteuert. Hier ist unheimlich im wortwörtlichen Sinne gemeint. Wir fühlen uns nicht daheim im eigenen Körper. Behalten wir diesen Punkt und legen ihn erst einmal beiseite. Stecken wir einen Pin rein und fahren fort. In der Zeit vom Ende des 18. Jahrhunderts bis heute hat sich in der Physik und in den anderen Naturwissenschaften einiges getan. Das, was damals funktionell die Elektrizität sein sollte, wurde teilweise von anderen Konzepten abgelöst. Eines dieser Konzepte ist das der Information. An dieser Stelle möchte ich einige zentrale Elemente des Transhumanismus rekonstruieren. Primär soll der Blick aufgrund der Größe und des Einflusses auf den Leiter des Institute of Human Risk und offenen Eugeniker Bostrom, den Leiter des Machine Intelligence Research Institute Yudkowsky und Ray Kurzweil fallen. Dabei bediene ich mich der ausgezeichneten Arbeit Max Schnettgers, der die Argumentation auf die folgenden vier Punkte herunterbricht. Erstens. Zunächst wird postuliert, eine komplexe Entität X, zum Beispiel der Mensch oder das Bewusstsein, ließe sich auf eine simplere Entität Y, zum Beispiel neurale Formationen oder noch abstrakter Informationen, reduzieren. Zweitens. Wenn nun Y technisch manipulierbar ist, dann ist es auch X. Wenn X gegenwärtig nicht technisch verstanden und manipulierbar ist und wird, ist dies auf den zu niedrigen Stand der momentanen Technik zurückzuführen. Drittens, da Technik als exponentiell wachsende Kapazität betrachtet wird, werden sich X und Y funktionell in ihrer Wandelbarkeit identisch werden. Viertens, durch die Gestaltbarkeit Xs lassen wir den Menschen zurück und erreichen die technologische Differenz. Bostrom und andere rechnen mit einer Intelligenzexplosion. Diese soll es ermöglichen, das menschliche Gehirn vollkommen als Computersimulation darzustellen, was in diesem materialistischen Mystizismus des Transhumanismus bedeutet, dass beide dasselbe, heißt identisch, sind. Der simulierten Neuronenverbindung wird eine Essenz verliehen und somit schleicht sich heimlich der christlich-kartesianische Leib-Seelen-Dualismus getarnt unter dem Deckmantel der Information erneut ein. So schreibt auch O'Connell, Zitat, wenn wir nach dieser, Einfügung von mir, der transhumanistischen, Sicht überhaupt existieren, dann als Information. Und Informationen sind inzwischen zu körperlosen Abstraktionen geworden, so dass Materie über die Information übertragen wird, gegenüber dem Inhalt der Information, die unendlich oft und weit übertragen, dupliziert und konserviert werden kann, zweitrangig ist. Zitat Ende. Nun bleiben zwei Wege, die sich beschreiten lassen. Entweder man attackiert den offengelegten Dualismus, welcher auf einer Vertauschung zwischen imaginär-symbolischem mit dem Realen beruht, was jedoch für diejenigen durch den Entzug der Subjektkonstitution der Ideologie ohne Supplement eher kontraproduktiv wäre, oder, und das ist der Weg, den ich wählen werde, den therapeutischen Weg, indem ich in Anlehnung an Vattimo und Žižek mich quasi in diese Welt begeben werde, anstatt sie von außen zu kritisieren, und sie mit ihrer eigenen Realität konfrontieren werde. Vattimo war es wichtig, einen philosophiegeschichtlichen Rahmen zu setzen, der die Öffnung des Seins durch die Moderne verständlich macht. Dabei bediente er sich bei Adorno und Heidegger, mit denen sich sagen lässt, dass die Technologisierung der Welt auf eine grundlegende Umwandlung des Verhältnisses der Menschheit zum Seienden und zur Welt als Ganzes hindeutet. Der Dualismus von Subjekt und Objekt wird dadurch aufgelöst, oder in anderen Worten, der Mensch wird zum Frosch. Hierbei wiederholt Heidegger Hölderlins Worte, wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Damit ist in diesem Kontext gemeint, dass wir erst durch diese Auflösung der Subjekt-Objekt-Beziehung dazu in der Lage sind, die verborgene Wahrheit der Technik zu bedenken. Vattimo will nun dieses Rettende im Gestell, also der Kultur der Technik, verorten. Gerade in dieser Kultur und völliger Manipulation sehe Heidegger die Überwindung der Entfremdung. Gehen wir nochmal kurz einen Schritt zurück und bringen auch noch Elon Musk mit ein, der von dem Wired Brain spricht. Dabei gibt es zwei Spielarten. Bei der einen soll das Gehirn an einen Computer, Server angeschlossen und somit subjektive Erfahrung teilbar gemacht werden, wie in dieser einen Black Mirror Folge, oder wie bei Stephen Hawkings Technik, die gegen Ende nicht einmal mehr durch seinen Finger gesteuert wurde. Die zweite ist diejenige, in der die Gehirne direkt miteinander verbunden sind und die Technik zum verschwindenden Mediator des Geistigen wird. Das wäre dann die Singularität. Gedanken sollen direkt geteilt werden, die Frage Thomas Nagels, wie es ist, eine Fledermaus zu sein, gelöst, weil aufgelöst. Dabei treffen wir hierbei auf eine fundamentale und implizite Präsupposition, laut der Gedanken und Erfahrungen vorsprachlich existieren. Jeder Kunianerin sollte dies bereits ablehnen, geschweige denn jeden, der mal etwas mit Psychoanalyse zu tun hatte. Gedanken können ohne Sprache nicht direkt erreicht werden. Hier kommen wir auch wieder auf die Auflösung der Entfremdung zu sprechen, die wir auch hier finden. Die Entwicklung der symbolischen Ordnung bzw. unseres Platzes in dieser führt notwendigerweise zur Entfremdung. Aber diese ist wichtig. Um das verständlich zu machen, möchte ich kurz über Lacans Spiegelphase sprechen. Die Spiegelphase beschreibt den Moment, in dem ein Kind von sich selbst als ein Ich in Beziehung zum außenliegenden Bild denkt, welches ihn repräsentiert. Das passiert im Alter von 6 bis 18 Monaten. Während das Kind sich mit der Spiegelung identifiziert, identifiziert es sich aber zugleich mit etwas fundamental anderem. Somit ist der erste Akt der Identifikation nicht nur ein intellektueller, heißt vom Bild zur Idee des Selbst, und emotionaler, heißt die Identifikation löst Freude aus, man sieht die Kinder lächeln, lachen und so weiter, sondern auch handelt es sich um einen trennenden Akt, da das Subjekt sich selbst zum Objekt macht. Durch diese notwendige Entfremdung erhält das Kind Zugang zum symbolischen Raum. Von Anfang an ist die Identität des Kindes sowohl ein »Das bin ich« als auch ein »Was andere und ich von mir sehen«. Die mentale Leistung der Übersetzung des Bildes zum Selbst ist der Anfang des Selbstbewusstseins als Objekt und dadurch der Beginn des Prozesses der Symbolisierung des Selbst. Durch die Identifikation mit dem Objekt selbst lernt das Kind, sich Eigenschaften zuzuschreiben. Ich bin dick, ich bin dünn, ich bin schnell, ich bin groß und so weiter. Und dadurch lernt das nicht erkannte Subjekt, über sich zu sprechen. Das Ego ist das, womit sich eine Person identifiziert. Das Subjekt ist das nicht erkannte Subjekt, welches spricht. Das Problem mit der Auflösung dieser fundamentalen Entfremdung sollte damit eigentlich klar sein. Und falls sich jemand fragen sollte, es ist zwar das Ziel der Psychoanalyse, den Analysanten zu dessen subjektiver Wahrheit zu begleiten, also dem Punkt, an dem dieses objektive Mich und das subjektive Ich eins werden, aber dieses Einswerden ist mehr ein approximatives Überlagern und keine Auflösung, da man mit dem Verlust des einen auch das andere verlieren würde. Im ersten Falle, der Verbindung des Gehirns mit der Maschine, verlieren wir die konstitutive Lücke zwischen Außenwelt und Innen, also Objekt und Subjekt. Im zweiten Fall verlieren wir das und die Grenze, durch die Subjektivität per se gesetzt wird. Des Weiteren kommt natürlich auch bei beiden ein politisches Problem auf. Zum Beispiel, woher wollen wir wissen, dass wir nicht beeinflusst werden, wenn wir es nicht spüren, oder dass jemand auf unsere Gedanken zugreift, ohne dass wir das bemerken und so weiter und so fort. Wenn wir die Maschine manipulieren können, dann kann die Maschine auch uns manipulieren. Diese Gegenseitigkeit muss mitbedacht werden. Advokaten dieser Spielform des Transhumanismus sprechen gerne über die Rückkehr ins Paradies, von einer Umkehrung des Sündenfalls. Und das ist eigentlich recht witzig. Man bedenke, zum einen, dass man damit den Erlösungscharakter, den religiösen, seines Denkens zugibt, aber zum anderen, dass das, was Adam und Eva durch das Essen der Frucht des Baumes geworden sind, nur ist, was sie schon immer waren. Sie wurden dadurch nicht erst zum nackten Affen, sondern sie veränderten ihren Blick. Der Wandel, der geschah, war ein rein subjektiver. Schuldig werden sie erst durch die Scham. Dasselbe gilt auch für ihre vermeintliche Unsterblichkeit. Sie wurden nicht mit dem Tode bestraft. Sie waren bereits sterblich, nur ist der Mensch das Tier, welches keine Beziehung zu seinem Tod hat. Hier sollten wir bei der Interpretation Hegel folgen, der den Sündenfall als Übergang vom animalischen Leben zur menschlichen Existenz versteht. Der Fall selbst konstituiert erst die Dimension, von der aus der Mensch fällt. Die subjektive Verschiebung verrückt die symbolische Ordnung. Und diese Veränderung des Blickwinkels lässt sich nicht wieder umkehren. Selbst wenn man die Äußerlichkeiten wieder rekonstruieren würde, wäre es nicht mehr dasselbe. Es lassen sich jedoch auch Zweifel vorbringen gegenüber den Fähigkeiten künstlicher Intelligenz. Denn auch wenn sie klassische Logik beherrschen, rekonstruieren und in einem gewissen eigenen Sinne verstehen kann oder könnte, besteht immer noch die Frage nach der dialektischen, die für das Menschsein ebenfalls fundamentalisch ist. Ein Beispiel anhand einer Frage kann eine künstliche Intelligenz mit bestimmter Negation umgehen? Einige werden die jetzt folgende Referenz schon kennen, aber lasst uns dennoch einen Blick auf die Szenen Ernst Lubitschs Ninotchka werfen. Der Protagonist betritt eine Cafeteria und bestellt Kaffee ohne Sahne. Der Kellner informiert den Protagonisten daraufhin jedoch, dass sie keine Sahne im Haus haben. Allerdings haben sie Milch, weshalb er anstatt Kaffee ohne Sahne Kaffee ohne Milch anbieten könnte. Es mag lächerlich klingen, aber diese Antwort des Kellners ist richtig, da dasjenige, was wir nicht erhalten, Teil der Identität dessen ist, was wir erhalten. Oder anders, vielleicht in einem etwas moderneren Kontext, warum sollte man Cola Light kaufen? Das Unbewusste realisiert bzw. bemerkt das Abwesende. In diesem Kontext ist der Mensch sogar etwas wie ein Magier, weil er, wenn er heute einen normalen Kaffee trinkt, weil er dachte, dass er keine Milch mehr im Haus hat, morgen aber doch noch eine findet, retrospektiv Kaffee ohne Milch getrunken hat und auch dementsprechend empfinden wird. Seine Gefühlswelt verändert sich retrospektiv in Bezug zu einer Situation. Die Frage ist, kann die künstliche Intelligenz zwischen Kaffee pur, Kaffee ohne Milch und Kaffee ohne Sahne unterscheiden? Gut. Der Mensch, wie er heute ist, beziehungsweise der Mensch an sich, wird also verschwinden, wenn alles gut läuft. In Anführungszeichen. Wofür das Ganze? Warum sollten wir das wollen? Kommen wir noch ganz kurz auf die Ethik des Transhumanismus zu sprechen. Bei vielen der Szenarien, die der Transhumanismus heraufbeschwört, klingeln schnell die ethischen Alarmglocken. Es ist die bereits erwähnte Gefahr. Deshalb ist es vielen Stimmen wichtig, künstliche Intelligenz Ethik zu lehren. Die Brisanz dieses Verlangens wird dadurch erhöht, dass eine Superintelligenz zu rekursiver Selbstverbesserung nicht nur in der Lage sein soll, sondern dies eine ihrer zentralen Eigenschaften darstellt. Dieses Problem nennt sich Value Loading Problem. Die hier genannten Transhumanisten setzen zuerst, dass sich der Gegenstand der Moralität auf Nützlichkeit reduzieren lässt. Dadurch soll Moral objektivierbar, quantifizierbar und generalisierbar werden. Im Gegensatz zu Menschen, für den zum Beispiel deontologische Überlegungen als Ablenkung dienen, geht die KI sauberer vor und evaluiert den optimalen Nutzen. Dabei übersehen Bostrom und Co. einen Kategorienfehler, da sie für das Verständnis von Mensch und Umwelt Modelle verwenden, wie zum Beispiel den Homo economicus, und diesen mit der Realität gleichsetzen. Nicht nur die Produktion, sondern auch das Normative soll absolut auf die KI übertragen werden, das menschliche Leben quasi enthüllt. Bei diesen Annahmen komme ich kurz auf eine Kritik zu sprechen, die ich in meiner Episode über Foucault bereits vorgebracht habe. Man denkt hier, dass es einfach eine pragmatische Lösung ist und wer könnte schon dagegen sein, die bestmögliche Lösung zu finden? Das Problem ist nur, dass Pragmatik und die Suche nach der bestmöglichen Lösung voraussetzt, was das Bestmögliche ist. Es fehlt ein idealer Wert, nach dem man sich bei der Pragmatik richten kann. Nützlichkeit scheitert hier, weil Nützlichkeit ohne Leitwert inhaltsleer ist. Nützlich wozu? Aber nicht nur das, sondern in dieser bostromschen Ethik drückt sich ein soziopathischer Totalitarismus aus, der sich unter dem Deckmantel des Utilitarismus versteckt. Inwiefern beide verwandt sind, lasse ich hier mal offen. So wie Sprache nur als Instrument verstanden wird, wird auch Moralität als die Haltung verstanden, die wir bei der Kalkulation unserer Interessen einnehmen. Sowohl das Performative als auch das Substanzielle der Erfahrung des Moralischen wird dem Phänomen geraubt. Es bleibt quasi nur noch ein Skelett übrig. Deshalb glaubt Bostrom auch, HumanistInnen und Taliban an einen Tisch bekommen und überzeugen zu können. Und warum sollten sie auch nicht? Schließlich wird sich die KI im Optimalfall im ganzen Universum ausbreiten und alles ihrer Ideologie unterwerfen. In Bostroms normativer Welt gibt es keine schuldhafte Tat, sondern nur Fehler in der Kalkulation. Dabei enttarnt sich der Eugeniker als Anhänger eines kalvinistisch-vitalistischen Weltbildes. Leben an sich legitimiert sich nur über den Nutzen. Deshalb sollte laut Bostrom auch niemand, der durch KI seinen Job verliert und dann für den Markt nicht mehr nützlich ist, vom Staat unterstützt werden. In anderen Worten, kurz zusammenfasst und abschließend, nutzt du nicht, dann ist deine Existenz ein Verbrechen am Leben. Ja, und das sind die Personen, die hinter dieser Bewegung stecken und nicht unbedingt auch komplett ohne Einfluss sind. Heißt also ohne die Fähigkeit, irgendwo Einfluss zu nehmen. Man könnte noch deutlich mehr auf Bostroms Eugenik eingehen. Er ist ein Malthusianer und ich denke, das sagt schon einiges. Und man kann sich jetzt fragen, ist das etwas, was dem Transhumanismus inhärent ist? Oder sind das nun einfach die Personen, die dabei in eine schlechte Richtung sich entwickeln? Tja, das ist eine Frage, die kann ich leider nicht beantworten. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen, auch wenn sie etwas kürzer ist. Habe ich das Gefühl, dass es seit längerem mal wieder eine Episode ist, bei der ich mich tatsächlich, auf die ich mich gefreut habe zu machen und wo ich denke, dass ich mal wieder seit längerem etwas gesagt habe, was tatsächlich von Interesse war und auch vielleicht ein paar Gedanken anregen wird. Wenn ihr Kommentare oder ähnliches habt, dann lasst doch welche da. Ich bin sehr interessiert daran, wie ihr diese Episode fandet und wie ihr das Thema fandet und ob ihr enttäuscht wart, dass es keins der anderen beiden Themen war. Ansonsten wünsche ich noch einen schönen Tag. Tschüss.